Die Todesrituale beginnen unverzüglich nach dem Eintritt des Todes. Wie wir wissen, ist die Verwesung für Zoroastrierinnen eine höchst unreine Angelegenheit. Die Leichendämonin Nasu besetze den Körper. Darauf muss reagiert werden. Sofort wird die Leiche einem rituell bis ins Detail strukturierten Prozess unterzogen. Das Ziel, die Unreinheit einzudämmen und die Reinheit zu bewahren, erklärt auch die Art und Weise, wie die Zoroastrier in Indien ihre Toten bestatten. Man darf die Leiche nicht verbrennen und nicht begraben. In einem Fall würde das Feuer, im anderen die Erde verunreinigt. Sie gelten als rein, die Leiche als unrein. Und so betreibt man das, was man als Luftbestattung bezeichnet, die Parsinnen selbst nennen es Dogmenaschini. In einem parkähnlichen Gelände an bester Wohnlage in Mumbai stehen die sogenannten Dakmas, die Türme des Schweigens. Sie erinnern an kleine Fußballstadien, auf deren Rängen die Leichen abgelegt werden. Es geschieht im Rahmen eines 4 Tage dauernden Rituals. Zuerst wird die Leiche zum Dungarwadi gebracht, wie das Gelände mit den Türmen genannt wird. Dort wird der Leichnam gewaschen und gekleidet. Im Rahmen einer Prozession wird er schließlich zu einem Turm getragen. An der Spitze der Prozession findet sich der Leichnam, getragen von den Leichenträgern, genannt Nasasalas. Im Abstand von 3 Meter folgen Priester, die Gebete rezitieren. Die letzte Gruppe sind die Laien-Zoroastrierinnen. Nicht-Zoroastrierinnen dürfen nicht teilnehmen. Vor dem Turm wird die Leiche aufgebahrt, die Ritualteilnehmerinnen defilieren an ihr vorbei. Dann tragen die Nasasalas den Leichnam in den Turm. Nur sie dürfen dies tun, denn der Leichnam ist in so hohem Maße unrein, dass niemand sonst ihn mehr berühren darf, und im Inneren des Turmes ist es so unrein, dass niemand sonst ihn betreten darf. Ein Laie, aber auch ein Priester, könnte, so die Auffassung, mit diesem Ausmaß an Unreinheit nicht umgehen. Nach dem Ablegen des toten Körpers verlassen die Nasasalas den Turm des Schweigens wieder. Oben auf dessen Rand warten die Geier. Zu Dutzenden. Recht zügig stürzen sie sich auf den Leichnam und, so berichtete man mir, verspeisen ihn in rund 30 Minuten. Die Gefahr der Verunreinigung ist damit beseitigt. Aus religiöser Perspektive ist die Eindämmung von Unreinheit der Hauptzweck des Todesrituals. Doch, fragen wir als Religionssoziologinnen, was sind seine sozialen Folgen? Wir können zur Beantwortung dieser Frage auf die Überlegungen aus dem Kapitel zu Emil Durkheim zurückgreifen. In Ritualen werden die Beteiligten in einen strukturierten Handlungszusammenhang eingebunden. Ihre Bewegungen und ihr Fokus wird synchronisiert. Es stellt sich eine Emotionalität ein, die den Einzelnen zeigt, dass die Gruppe stark ist. Das fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gerade in Zeiten der Krise, in der die Gruppe geschwächt ist, wie bei Todesritualen durch einen Todesfall, wird der Zusammenhalt gestärkt. Und die Einzelnen werden mit ihrer Trauer in ein Kollektiv eingebettet, das ihnen Trost spendet. Eine solche durkheimianische Perspektive geht von der Erzeugung von Gemeinsamkeit aus. Mit Marx und Bourdieu schauen wir dagegen eher auf Unterschiede, insbesondere auf Machtdifferenziale. Ein Ritual wird dabei als eine Praxis gesehen, mittels derer Individuen aktiv in die Reproduktion von Strukturen einbezogen werden. Diese Reproduktion verläuft meist nicht über expliziten Zwang, aber auch nicht über individuelle Entscheidung, sondern ist Teil eines Habitus. Man bestattet auf eine bestimmte Art und Weise, weil man das nun einmal so tut. Der Körper des Individuums, seine Kleidung, seine Handlung, sein Fokus werden vom Ritual strukturiert. Diese Strukturierung erfolgt entlang einer religiösen Arbeitsteilung. Die Laien werden vor der Unreinheit des Leichnams und der Türme abgeschirmt. Sie beten und beobachten in sicherer Distanz. Die Nassasalas halten sich auf der Seite der Unreinheit auf. Sie berühren den Toten, sie tragen ihn in den Turm. Die Priester wiederum leiten die Rituale an. Sie können sich auch dem Leichnam nähern. Sie sind als Einzige fähig, die Grenze zwischen Reinheit und Unreinheit zu überschreiten und durch ihre Rituale festzulegen. Die Priester haben das, was man mit Bourdieu als symbolische Macht bezeichnen kann. Sie regulieren die überaus fundamentale Unterscheidung zwischen Reinheit und Unreinheit. Die Laien sind die Konsumenten. Sie zahlen dafür, dass mit der Herausforderung der Unreinheit umgegangen wird. Die Nassasalas sind unabdingbar dafür. Sie werden aber selbst derart mit Unreinheit assoziiert, dass sie typischerweise auf dem Bestattungsgelände leben und nicht in die Gemeinschaft integriert sind. Eine vierte Gruppe haben wir vergessen. Die sogenannten Chudins. Nämlich Sie, ja Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer und mich auch. Mit Chudins werden nämlich die Nicht-Zoroastrierinnen bezeichnet. Wenn wir auf das Bestattungsgelände kommen, müssen wir die größtmögliche Distanz zum Geschehen einnehmen. Einen Teil der Zeremonien können wir von einem Pavillon aus beobachten. Beginnt jedoch die Prozession zum Dagma, müssen wir das Gelände verlassen. Das Ritual legt fest, wer innen und wer außen ist. Wer Mitglied der Gemeinschaft, wer Chudin. Und auch die innere Struktur der Gemeinschaft wird durch das Ritual bestätigt. Das Ritual erzeugt diese Differenzen nicht aus dem Nichts. Zoroastrierin oder Chudin, aber auch Priester, Laie oder Nassasala ist man qua Geburt. Es sind also ethnische, das heißt sich auf Abstammung berufende Festlegungen. Sie werden aber notwendigerweise durch Initiationsrituale ergänzt und durch die Teilnahme an den Todesritualen bestätigt. Die durch die ethnische Grenzziehung gegebene Struktur wird im rituellen Vollzug konkretisiert und durch die Arrangierung der Körper auf dem Bestattungsgelände materiell sichtbar. Analog zu dem, was wir in der Besprechung von Bourdieus Grundbegriffen feststellten, ist das Individuum nur in begrenztem Maße durch eigene Entscheidungen involviert. Es wird in eine bestimmte Rolle hineingeboren, zum Beispiel als Parsi-Laie. Bestimmte Dispositionen werden ihm vermittelt, es will und kann gewisse Dinge und nimmt dann auch in der rituellen Praxis die Rolle ein, die ihm als selbstverständlich erscheint und für deren Bewältigung es Kompetenzen hat. Typischerweise ist es diesbezüglich nicht besonders informiert oder gar reflektiert und vielleicht nicht einmal besonders motiviert oder emotional involviert. Es tut, was man tut, und trägt damit zur Reproduktion der Strukturen bei.